Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
Hallo zu Wirtschaft und Gesellschaft am Pfingstsonntag. In der Apostelgeschichte heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, geschah ein Brausen vom Himmel und sie wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Danach konnten die Jünger in allen möglichen Sprachen sprechen und sie konnten sie auch verstehen. Mein heutiger Gast ist zwar nicht der Heilige Geist, aber wer weiß, vielleicht würde ja auch er gerne ab und zu in seinem Job sowas wie ein Pfingstwunder bewirken. Herzlich willkommen, Professor Andreas Goldschmidt, Geschäftsführer des Zentrums für Forschungskoordination und Bildung in Offenbach und in dieser Funktion auch Vertreter des Gesundheitsnetzwerks Deutschland Mitte Südwest. Hallo, Herr Goldschmidt.
Hallo, Frau Schmidt.
Herr Goldschmidt, Sie sind unter anderem Arzt und Gesundheitsökonom und es gibt Aufsätze von Ihnen, die heißen Medizinmanagement im Zeitalter der Gesundheitskommunikation oder Kommunikationstechnologien im Überblick. Wenn man das hört, könnte man auch auf die Idee kommen, dass Sie sowas wie Sprachwissenschaftler wären. Was ist es denn, Gesundheitskommunikation? Und wie würde in diesem Zusammenhang Ihr Pfingstwunder aussehen? Könnten Sie eins vollbringen?
Das ist gar nicht so schlecht mit dem Thema Sprachwunder, beziehungsweise ob ich Sprachwissenschaftler bin. Denn Sprache ist es, an der es am meisten hapert in der Gesundheitswirtschaft. Das heißt, wenn Ärzte und Pflegekräfte miteinander reden, wenn der Oberarzt mit seinem Assistent redet, etc. Also da stellen wir die größten Defizite fest. Das mündet sozusagen in einer schlechten Führung miteinander, aber manchmal sogar auch in der Auseinandersetzung mit dem Patienten. Man nimmt sich zu wenig Zeit. Man hat sehr wenig Zeit für den Patienten, weil alles sehr körperorientiert ist, sehr technikorientiert ist, denn das wird bezahlt und weil die Sprache einfach zu kurz kommt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, beziehungsweise dass ich mich gerne mit angehenden Führungskräften darüber unterhalte, wie redet man richtig miteinander, wie hört man gut zu, wie sind die Wege, damit Botschaften von oben nach unten effektiv, also wirksam landen.
Und heißt das also, das Problem liegt wirklich daran, dass zu wenig Zeit da ist und weil nur das und das bezahlt wird, oder liegt es einfach auch am Schlag Mensch, der da zugange ist, der einfach mit Reden es nicht so hat?
Beides. Natürlich gibt es Menschen, die haben da eine große Stärke. Und das, was ich eben sagte mit den Kommunikationsschwächen, betrifft hier auch nur einen gewissen Teil. Aber es gibt sozusagen Methoden, mit denen man lernt, mit Konflikten besser umzugehen, miteinander besser zu reden. Und das meine ich mit der Kommunikation. Man kann sehr vieles lernen. Es wird einem nicht einfach so in die Wiege gelegt, wie man gut miteinander redet. Und man lernt es auch leider nicht immer gerade in der Familie.
Das heißt, Ihr Pfingstwunder sähe so aus, dass sich alle auf einmal verstehen in der Gesundheitsbranche.
Besser verstehen, weniger voneinander abgrenzen. Also vor allem diese Barrieren, die da existieren. Pflege und Medizin im Krankenhaus, ein ganz großes Thema. Oder Verwaltung und Pflege.
Also sprich Hierarchien sozusagen.
Hierarchien überwinden. Das sind richtige Barrieren, richtige Grenzen, die man überwinden muss. Und wo man auch miteinander vertrauensvoll besser miteinander umgeht und auch erkennt, wir sitzen alle in einem Boot. Das Unternehmen heißt Krankenhaus oder das heißt ambulanter Pflegedienst. Wir müssen alle miteinander reden. Und wie können wir besser mit unseren Kunden beziehungsweise unseren Patienten reden? Wobei wir beim Kundenthema ja heute da zwei Meinungen haben. Patienten sind keine Kunden, natürlich nicht. Die sind ja auch hilflos. Aber denen täte es schon mal ganz gut, wenn man sie wie ein Kunde behandelt und nicht wie ein Bittsteller.
Das Offenbacher Zentrum für Forschungskoordination und Bildung, in dem Sie ja Geschäftsführer sind, und das Gesundheitsnetzwerk Deutschland Mitte Südwest, in dem die Rhein-Main-Region den Kern bildet. Was hat das eine mit dem anderen zu tun und was ist da Ihre Aufgabe, Ihr Job in dem Ganzen?
Also das eine ist eine Rechtsform, das ist eine GmbH, das ist das Zentrum für Forschungskoordination und Bildung. Das ist eine Tochter der Klinikum Offenbach, GmbH, wie man sagt. Das ist einfach die gesellschaftliche Rechtsform. Und das andere, das ist das Netzwerk, das ist sozusagen das mit Leben gefüllte Gesundheitsnetzwerk, insbesondere der großen kommunalen Krankenhäuser. Da drin ist die gesamte Region Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und die angrenzenden Gebiete in Bayern, Baden-Württemberg. Die ziehen hier an einem Strang, zwar in dem Sinne, dass sie sich austauschen wollen, was sind unsere Probleme, wie können wir die in der Zukunft am besten gemeinsam lösen. Das ist sozusagen mal das Ziel. Und dann gibt es ganz spezielle Bereiche, wo sie sagen, da müssen wir einen Fokus drauf legen, wie ländliche Versorgung. Wie können wir die aus diesen großen Zentren, beziehungsweise diesen Oberzentren mehr oder weniger heraus optimaler versorgen, da ja immer weniger ärztliche und pflegerische Versorgung auf dem Land existiert. Kann man das und wenn ja, wie von den Oberzentren aus machen? Also wäre so eine klassische Fragestellung.
Und Sie sind sozusagen der Chef von beidem, von dem Zentrum für Forschungskoordination und vom Gesundheitsnetzwerk Deutschland Mitte-Südwest.
Gemeinsam mit meinem Mitgeschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt.
Lauter Schmidts. Ich Schmidt, er Schmidt, Sie Goldschmidt. Also.
So ist es, ja.
Ja, Schmidt steht für Qualität, ISO. Rhein-Main gilt als einer der dynamischsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Wie bzw. ob sich diese Dynamik auch in der Gesundheitsbranche der Region widerspiegelt, darum geht es gleich hier bei Wirtschaft und Gesellschaft.
FM Wirtschaft und Gesellschaft. FM Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
Der Rhein-Main-Zukunftskongress Krankenhaus des Zentrums für Forschungskoordination und Bildung bietet eine Plattform für das Gesundheitsnetzwerk von Krankenhäusern als treibende, innovative Kräfte dieser Region. Diese tauschen als aktive Teilnehmer praxisrelevante Erfahrungen und neuestes Wissen miteinander aus, um die Standorte und das Wachstum der Branche sowie die damit verbundenen Arbeitsplätze nachhaltig zu fördern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier bei Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Professor Andreas Goldschmidt, Geschäftsführer des gerade erwähnten Zentrums für Forschungskoordination und Bildung in Offenbach. Herr Goldschmidt, im gerade erwähnten Zitat war die Rede vom Rhein-Main-Zukunftskongress Krankenhaus. So lautete der Titel in den ersten beiden Jahren. Inzwischen ist daraus der Rhein-Main-Zukunftskongress Krankenhaus und Partner geworden. Was sind das denn für Partner?
Ja, der erste Kongress stand unter dem Motto von Krankenhäusern für Krankenhäuser. Jetzt ist er konkret umbenannt von Krankenhäusern für Krankenhäuser und Partner, weil wir einfach in diesem Umfeld nicht alleine sind. Da gibt es ambulante Pflegedienste, es gibt Reha-Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Es gibt Dienstleister, die zum Beispiel Waren jeden Morgen ins Krankenhaus fahren und über die Station verteilen. Und es gibt Architekten, die ständig unterwegs sind mit ihren Bautrupps und irgendwo renovieren, sanieren, vielleicht auch was Neues bauen, etc. Also wir haben ganz viele, mit denen wir zusammenarbeiten, in einem Boot sitzen. Und dieses Unternehmen ist also hochkomplex. Wenn man das sich genau betrachtet, ist das ähnlich wie in der Automobilindustrie. Da sitzen im Kern, was weiß ich, sagen wir mal 1000 Leute und 3000 leben aber davon, die drumherum sich gruppieren. Ja, also es ist ein komplexes Gebilde. Und da wir alle sozusagen gemeinsame Interessen haben, nämlich dass dieses Unternehmen in der Mitte gesund ist, muss man auch alle adressieren bzw. ansprechen.
Raus aus der Krise, das ist wahrscheinlich das Motto, unter dem derzeit die meisten Kongresse und Tagungen stehen. Und das war auch bei dem diesjährigen Rhein-Main-Zukunftskongress Krankenhaus und Partner so. Haben Sie denn wirklich Wege gefunden, die rausführen aus der Krise im Gesundheitswesen? Immerhin gilt das Rhein-Main-Gebiet ja als einer der dynamischsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands und wohlmöglich gilt es ja dann auch für die hiesige Gesundheitsbranche und deren Dynamik und Entschlusskraft.
Ja, das haben wir schon gefunden. Insbesondere für die Krankenhäuser bedeutet das, dass kleine, alleinstehende Krankenhäuser immer schlechter überleben können. Es läuft nur noch durch gute Zusammenarbeit, Kooperation. Also, dass zwei Krankenhäuser nah beieinander liegen und jeder hat einen riesen Steri und man macht da sozusagen keinen gemeinsamen zentralen Steri draus.
Sterilisator,
genau, ja, für Instrumente, die benutzt wurden, etc. Chirurgische. Das geht einfach nicht mehr. Das kann man sich nicht mehr leisten. Oder dass man die Beschaffung gemeinsam macht. Warum muss jedes Krankenhaus separat ein riesengroßes Lager haben für die vielen Tupfer, Kanülen, Spritzen, Katheter? Das kann man doch gemeinsam machen. Man kann auch gemeinsam einkaufen, da kriegt man bessere Konditionen. Also es gibt von der kleinsten Aufgabe bis zu komplexen Aufgaben einer zum Beispiel gemeinsam geführten Radiologie, bei der Bilddaten ausgetauscht werden zwischen zwei großen Krankenhäusern oder einem kleinen, einem großen oder dem Niedergelassenen und wo dann der Experte vom Niedergelassenen zum Beispiel angerufen werden kann, was siehst du auf dem Bild, das konnte ich gar nicht erkennen. Und da sitzt dann der Radiologe, der ist dann der Spezialist und hilft zum Beispiel dem Feld-, Wald-, Wiesen-, Allgemeinarzt in Hintertupfingen.
Und das heißt, haben Sie denn jetzt nun einen Weg rausgefunden aus der Krise? Oder?
Ja, durch die dort immer wieder neu initiierten neuen Kooperationen, die sich bilden, auch mit tollen Dienstleistern, die gute Ideen haben, also Innovationen bieten können oder sagen, ach, die Dienstleistung, die ihr da erbringt, das können wir mit ihren Mitarbeitern günstiger, schneller und qualitativ hochwertiger machen. Sowas gibt es. Oder auch eine Bank, die sagt, Warum kauft ihr euch das Gerät, das Großgerät, für so ungünstige Konditionen? Da können wir euch ein besseres Finanzierungsmuster anbieten. Oder der Nächste sagt, also können wir nicht eine gute Idee, die ihr im Krankenhaus entwickelt habt, in all unseren Krankenhäusern abbilden? Quasi wie so eine Art Franchise-Betrieb. Es gibt ganz, ganz viele Felder, wo man gut zusammenarbeiten kann, besser zusammenarbeiten kann, als es meist der Fall ist.
Kann, aber die Frage ist ja jetzt, wird es dann in der Zukunft dann auch so sein? Weil es klingt ja alles sehr schön und alles gut. Und ist das jetzt der Schlüssel raus aus der Misere in der Gesundheitsbranche?
Sagen wir mal umgekehrt, der finanzielle Druck im System ist jetzt so groß und wird immer größer durch diese demografische Schieflage, die wir haben, also immer mehr Alte, Kranke, immer weniger Junge, Erwerbstätige. Dann haben wir noch das Nachwuchsproblem in den Krankenhäusern und es gibt nur weniger Geld. Insgesamt passt das alles wunderbar zusammen, dass die Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Der Druck ist einfach jetzt da. Und wer das nicht mitmacht, wer nicht kooperationsbereit ist, der wird schlicht am Markt verschwinden.
Gesundheit lässt sich nicht kaufen, aber sehr gut verkaufen. Oder vergessen wir nie, in der Medizin geht es nicht mehr nur um Leben und Tod, es geht um Euro und Cents. Ob bzw. was dran ist an solchen Sinnsprüchen, darüber unterhalte ich mich gleich mit meinem heutigen Gast, Professor Andreas Goldschmidt vom Gesundheitsnetzwerk Deutschland Mitte Südwest.
FM. Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk. Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
In der vorigen Runde hier bei Wirtschaft und Gesellschaft habe ich mit meinem heutigen Gast, Professor Andreas Goldschmidt, über den Rhein-Main-Zukunftskongress Krankenhaus und Partner gesprochen. Jetzt geht es um den diesjährigen Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit, der vor 2 Wochen in Berlin stattfand. In dessen Ankündigung war zu lesen, das deutsche Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich möglicherweise nicht immer das billigste, aber ein Vorteil konnte es in der Vergangenheit stets für sich verbuchen, den ungehinderten Zugang aller Versicherten zu einer qualitativ guten Versorgung und zu Innovationen. Die Ansprüche sind jedoch gewachsen. Beinahe selbstverständlich fordert jeder Versicherte die neueste und modernste Form der Behandlung. Das Kostenargument wird verdrängt. Die Frage lautet, ob andere Branchen vielleicht Vorbild für unser Gesundheitswesen sein können. Wie funktioniert das mit Innovationen und deren Finanzierung in anderen Wirtschaftsbereichen? Ja, Herr Goldschmidt, wie funktioniert's?
Ja, braucht man nur in die Automobilindustrie gucken. Ein neues Auto, das auf den Markt kommt, das ist nicht in Deutschland am teuersten. Das kann nicht sein. Sondern sozusagen die Innovation hat eine Entwicklung hinter sich. Das hat viel Geld gekostet und es wird auf alle verteilt, wo ich meine Waren verkaufe. Und ähnlich muss es im Grunde genommen auch mit Innovation in der Gesundheitswirtschaft sein, sprich bei Arzneimitteln, Medizinprodukten. Es kann nicht sein, dass wir die höchsten Preise dafür bezahlen und die anderen nur die Vorteile haben. Natürlich ist es gleichzeitig so, dass wir erwarten sollten, dass auch wieder in Deutschland mehr geforscht wird. Das passiert nämlich zu wenig und brauchen wir entsprechende Fördermittel natürlich dafür. Für die, die hier forschen, die werden belohnt, aber nicht damit, dass die Preise von den Patienten bezahlt werden, sondern da gibt es andere Töpfe und Fördermittel. Das muss vorher passieren. Forschungsförderung, Innovationsförderung muss über Programme der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums zum Beispiel erfolgen. Das tut es übrigens auch. Nehmen wir das Beispiel Cluster in Tuttlingen, wo Instrumente hergestellt werden. Also Cluster sind sozusagen Ansammlungen von bestimmten Wirtschaftsschwerpunkten. Was ich nannte mit Tuttlingen heißt, da unten werden Medizininstrumente hergestellt. Das ist ein winziger Ort, ich weiß nicht, irgendwie so um die 30.000 Einwohner, gibt aber 300 Unternehmen, die Medizininstrumente herstellen und Weltmarktführer für solche starren optischen Mini-Instrumente sind, mit denen man beispielsweise in ein Gefäß reinschauen kann.
Also in dem einen Ort gibt es 300 Unternehmen?
Ja.
Die alle nur Medizin?
Ja, da gibt es nicht nur Esculap, wo man so einen großen Namen zu nennen, oder Storz, sondern ganz, ganz viele kleine, quasi ehemalige Handwerksbetriebe, die sich auf die Herstellung von Instrumenten spezialisiert haben.
Wie kommt das denn? Die Tuttlinger sind irgendwie mit Instrumenten, Medizininstrumenten verrückt.
Ja, irgendwie scheinen die mal von der Kuckucksuhr auf Medizininstrumente umgestellt zu haben und es funktioniert. So funktioniert Allwirtschaft. Ja.
Ein Kollege von Ihnen, der Schweizer Gerhard Kocher, hat mal gesagt, die moderne Medizin kann alles außer Sparen. Das scheint unser Gesundheitsminister zumindest in puncto Arzneimittelpreise anders zu sehen, denn er bastelt im Moment in diesem Bereich an einer Kostenbremse. Gleichzeitig aber will Philipp Rösler beispielsweise die Rechnungskontrolle bei Krankenhäusern reduzieren und das, obwohl diese die Kassen immer mehr mit zu hohen Abrechnungen belasten. Wenn der Spruch stimmt und moderne Medizin wirklich alles kann, außer sparen, woran liegt es denn dann? An den Machern der Gesundheitspolitik oder an denen, die im Gesundheitswesen arbeiten und damit umgehen müssen, was die Politik ihnen gehe bzw. verwehrt?
Also zunächst mal, als Arzt versteht der Philipp Rösler tatsächlich mehr als seine Vorgänger von Medizin und weiß ja, wie so ein Betrieb funktioniert. Und sollte man erwarten, dass das nicht so ganz doof ist, was er da oben macht. Das ist auch so. Ja, der ist auf einem guten Weg, denke ich. Man muss nur schauen, ob er das durchsetzen kann. Sprich, ob er sich sozusagen hier bei den Pharmaherstellern, Medizinprodukteherstellern, ob er sich da durchsetzt mit seiner Idee. Insbesondere Innovationen sind teuer, also neue Medikamente. Dann muss ich die Frage stellen dürfen, erstens, was ich am Anfang schon sagte, warum sind die bei uns so viel teurer als im Ausland? Mhm. Warum zahlen andere nicht mit? Ja, der Markt ist ja nun nicht nur der hier bei uns. Das Zweite ist, sind diese Innovationen echte Innovationen oder Scheininnovationen? Ja, da gibt es viel, was auf dem Markt als neu kommt, das ist gar nicht neu. Und alle müssen dafür bezahlen. Und das Dritte ist, dass man sich einfach an den Tisch setzen muss und darüber reden muss, was denn in der Zukunft sein muss und was nett ist, wenn man es hat. Das muss auf die Tagesordnung. Was wird bezahlt? Was sind wir alle bereit zu zahlen? Was nicht? Mhm. Die Rechnungskontrolle. Ganz einfache Regel. Wenn ich einen höheren Aufwand betreiben muss, als ich durch oder nach der Rechnungskontrolle an Strafe bekomme, dann stimmt was im System nicht. Also der Aufwand, den die Krankenhäuser und die Kassen auf beiden Seiten betreiben müssen mit einer überbordenden Bürokratie, stimmt nicht. Das ist viel zu teuer. Es darf nicht so sein, dass alle beiden, beziehungsweise insbesondere die Krankenhausmitarbeiter, 40% ihrer Arbeitszeit mit fachfremdem Krempel und Verwaltung, Verwaltungsadministration verbringen.
Nach der Pause geht's hier weiter bei Wirtschaft und Gesellschaft. Dann sprechen wir darüber, dass Patienten immer älter werden und dadurch immer umfangreicher behandelt werden müssen. Und wir sprechen über die Kunst, die Kosten einer Behandlung möglichst im Vorfeld abzuschätzen, um den Etat entsprechend planen zu können. Denn das alles müssen Ärzte heutzutage können. Bleiben Sie dran.
MeinFM, Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
Auf die Frage, wird in der Gesundheitsbranche erkannt, dass Managementkenntnisse in Zukunft bedeutsam sein werden, hat mein heutiger Gast in einem Interview 2008 geantwortet, mehr intuitiv, als dass es schon richtiges Wissen ist. Die Pflege kommt etwa erst seit 5 Jahren langsam aus dem Traum heraus, dass man in diesem Bereich nur am Krankenbett tätig ist. Man muss auf der Führungsebene zunehmend weg von der Pflegegruppe und bereit sein, auch anderweitig Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Mehrebenenproblem. Andreas Goldschmidt, Arzt und Gesundheitsökonom. Neben der Geschäftsführung des Zentrums für Forschungskoordination und Bildung in Offenbach haben Sie auch die Leitung eines Lehrstuhls für Gesundheitsmanagement und Logistik an der Uni Trier inne. Die Rede war gerade vom Mehrebenenproblem. Wie stellt sich dieses denn dar und kann Ihr Lehrstuhl vielleicht dabei auch helfen, dieses Problem zu lösen, weil Sie beispielsweise auch Medizinstudenten mit ausbilden?
Also Mehrebenenproblem heißt, zunächst mal festzustellen, es gibt nicht wirklich einen Unterschied im Management, ob das sich in der Medizin, in der Pflege, in der Wirtschaft, wo auch immer, in welchem Bereich das Krankenhaus oder in der Wirtschaft das stattfindet. Management erfordert ein paar Grundlagen, die überall gültig sind. Dazu gehört zunächst mal klares Methodenwissen. Also ich muss einfach mit Zahlen gut umgehen können, sie verstehen, auf den ersten Blick erkennen, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie kann ich das in eine bestimmte Reihung bringen. Ich muss wissen, wie ich, das sagten wir ja schon am Anfang, wie ich kommuniziere, mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich sie entwickle, also auch das Thema Personal entwickeln und nicht nur an mich selber denke, auch neben mir bessere vielleicht sogar wachsen lassen kann, groß werden lassen kann, also wie ich das durchstehe, nicht immer Angst habe, ein bisschen entspannter werden insgesamt. Ein bisschen positiver, weniger gestresst und mit mehr Gefühl und Verständnis für die eigenen Mitarbeiter und ganz zuvorderst mit mehr Vertrauen auch, was ich meinen Mitarbeitern entgegenbringe. Führung findet ja auch nicht nur an der Spitze statt. Führung findet auf der kleinsten Ebene, auf der Abteilungsebene schon statt. Das ist ein breites Feld. Wir reden von erster, zweiter, dritter Management-Ebene, die ich mindestens erreichen muss. Und die muss in der Lage sein, die guten Botschaften, die man rüberbringen will als Unternehmen, bis zum letzten Mitarbeiter hinunter bekannt zu machen.
Also nochmal zu der Frage hin, bilden Sie denn an Ihrem Lehrstuhl Medizinstudenten mit aus, damit die dann eben halt auch eine Peilung bekommen von Gesundheitsmanagement sozusagen?
Das habe ich früher mal gemacht in einem Studiengang mit dem Kollegen Eichhorn an der Universität Mannheim-Heidelberg. Das gibt es zurzeit nicht mehr. Wir haben jetzt einen Weiterbildungsstudiengang für Führungskräfte, die dann mindestens 5 Jahre gearbeitet haben müssen und auch da schon 2 Jahre auf mindestens einer der Führungsebenen gearbeitet haben sollten, die das also zur weiteren Personalentwicklung benötigen. Das richtet sich nicht nur an Ärzte und Pflegekräfte. Da drin sitzen Betriebswirte, die Krankenhäuser führen oder eine Reha-Einrichtung leiten. Das sind Pflegekräfte selber und Ingenieure, Techniker etc.
Stichwort Männergesundheit. Wie ist es denn zu bewerten, dass, wenn man vergleicht, was die Versorgung von Männern und Frauen in der Medizin kosten, dass Frauen eigentlich immer höher bewertet werden, aber ich glaube, Sie kommen in Ihrem Forschungsschwerpunkt, nenne ich es jetzt mal, zu der Erkenntnis, dass in Zukunft die Männer wahrscheinlich teurer sein werden. Die Frage ist, warum und wodurch? Ja.
Von der Kostenseite her, also auf den Patienten bezogen, sehen wir, dass ungefähr 2/3 der Kosten bei Frauen über 65 auftreten und bei Männern sind es ungefähr 40% über der Kosten, die bei den über 65-jährigen Männern auftreten. Ganz eklatant wird es natürlich bei den Hochbetagten, die über 85 Jahre alt sind, auf beiden Seiten. Interessant ist aber ein Blick in die Zukunft. Die Männer werden im Lebensalter nachziehen. Das heißt, in der Zukunft werden wir auch sehr viel mehr alte Männer erleben. Und das Thema ist, wir haben es nicht nur hier in Frankfurt, sondern flächendeckend damit zu tun, dass die Haushalte immer kleiner werden. Ein Trend zum Single-Haushalt besteht, diese Haushalte immer einsamer also sind und ärmer. Und damit auch kränker. Also es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Einsamkeit, zwischen dem Einkommen und den Erkrankungen. Und da sehen wir im Moment ganz stark im Fokus, dass wir größte Probleme bei den Männern haben. Warum? Ganz einfach, die sind unselbstständiger. Aus welchen Gründen auch immer, da sind wir am Untersuchen, denn wir wollen ja helfen, dass die möglichst lange alt und gesund bleiben. Von der Beweglichkeit bis sozusagen ein bisschen selbstständiger zu werden. Die ganze Palette, aber auch die eigentlichen genetischen Faktoren. Wollen wir untersuchen, was ist da eigentlich dran? Und wie können wir möglichst lange gesund bleiben?
Er ist Gesundheitsökonom und Arzt und heute zu Gast bei Wirtschaft und Gesellschaft, Professor Andreas Goldschmidt. Was sich hinter seinen beiden Berufsbezeichnungen Medizininformatiker und Biostatistiker verbirgt, das erfahren Sie gleich beim Personality Check. Nach der Pause geht's weiter.
MeinFM, Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk. MeinFM, Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
Kurz nach 8 geht's in die dritte Runde von Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit meinem Gast, dem Arzt und Gesundheitsökonomen Professor Andreas Goldschmidt vom Gesundheitsnetzwerk Deutschland Mitte Südwest. Bevor wir uns seinen anderen beiden Berufen, Medizininformatiker und Biostatistiker, widmen, kümmern wir uns jetzt erstmal um Polizisten, Bauarbeiter, Soldaten, Cowboys, Biker und Indianer. Hier kommen die Village People.
Wirtschaft und Gesellschaft auf MeinFM wird Ihnen präsentiert von den Kirchen in Hessen. Wirtschaft und Gesellschaft, der Talk mit Hanna Schmidt.
Bei Wirtschaft und Gesellschaft ist heute ein Mann zu Gast, über den es im Internet heißt, verkörpert und lebt die Vision, mithilfe von IT und Gesundheitsmanagement das Gesundheitswesen effektiver und effizienter zu gestalten. Die Rede ist von Professor Andreas Goldschmidt, seines Zeichens Gesundheitsökonom. Effektiv umschreibt der Fremdwörter Duden unter anderem als wirkungsvoll im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln. Und effizient wird übersetzt mit besonders wirtschaftlich leistungsfähig. Herr Goldschmidt, die Vision von einem wirkungsvollen und gleichzeitig wirtschaftlichen und leistungsfähigen Gesundheitswesen, die hatte hierzulande wahrscheinlich bisher noch jeder Gesundheitsminister, zumindest mal nachts in seinem Bettchen. Sie verkörpern und leben diese Vision, hieß es gerade in dem Zitat. Wie das sollte an Ihnen gar der Gesundheitsminister verloren gegangen sein, der dem deutschen Gesundheitswesen vielleicht wieder auf die Sprünge helfen könnte?
Also ich äußere mich gerne auch politisch, aber nicht als Parteimitglied sozusagen, sondern wenn, dann als Gutachter und bin kein politischer Berater. Mhm. Das disqualifiziert mich schon sozusagen, selber Politiker zu werden. Aber das ist eben die Rolle jedes Wissenschaftlers. Ein Wissenschaftler nimmt grundsätzlich Dinge nicht einfach als gegeben wahr. Das bringe ich auch jedem bei. Ihr müsst nach vorne wollen, ihr müsst was Neues wissen wollen. Zu meinen Studenten sage ich das, Studentinnen und Studenten. Und neugierig sein. Und immer wenn jemand sagt, das ist so im Leben, dann prüfen, ob es vielleicht nicht noch eine andere Lösung gibt, einen anderen Weg. Also diese gutachterliche Tätigkeit, das ist damit assoziiert. Deswegen wird man nicht gleich Gesundheitsminister, aber man macht sich Gedanken. Und da passen dann auch meine beiden Berufe ganz gut dazu. Nämlich, wie wird man Medizininformatiker oder Biostatistiker? Wie kommt man auf so einen Irrweg? Bei mir wäre das umgekehrt. Ich habe erstmal eine Lehre gemacht, dann über einen zweiten Bildungsweg bin ich zum Fachabitur gekommen, habe dort meinen Schwerpunkt in Physik und Wirtschaft gehabt und später erst mein Abi an einem Hessen-Kolleg übrigens in Frankfurt nachgemacht. So, und dann war ich so neugierig, habe 6 Jahre lang im Ausland gelebt, Krankenhäuser gebaut oder mitgebaut, dort für Intensiv- und OP-Trakt zuständig, wurde ich immer neugieriger auf Medizin, machte dann noch meinen Zivildienst, bin Rettungswagen gefahren und dann fand ich das so spannend, dass das muss ich kombinieren. Und manchmal sind das so diese krummen Lebenswege, aus denen sich dann halt aus sozusagen Physik, Informatik, der kann gut rechnen und Medizin neue Berufe ergeben. Und ich kam genau sozusagen völlig gegen den Strom zu so neuen Berufsbildern. Und was machen die eigentlich? Also der Medizininformatiker beschäftigt sich mit Prozessen, mit Abläufen, bildet die in Form von Informationstechnologie ab, hilft dadurch zum Beispiel, dass eine elektronische Krankenkarte geführt werden kann, eine Akte etc., verbindet Informationen vom Niedergelassenen mit dem im Krankenhaus und so weiter. Der Biostatistiker, das ist eine gute Ergänzung, die tun beide etwas ganz Ähnliches, die werten das Ganze aus. Und wenn man dann noch Gesundheits- und Ökonomie sozusagen miteinander kombiniert, dann versteht man immer mehr davon, wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge sich auch bewerten lassen. Das jetzt in meinen ganz, ganz einfachen Worten ist auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Gebiete. Auf den zweiten passt das wunderbar zusammen. Also man hängt einfach an Gesundheit und Medizin. Das Thema Bio noch dazu und das Thema Informatik und Statistik. Und daraus, aus dieser Mischung, haben sie die notwendigen Methoden, um in der Wirtschaft sauber arbeiten zu können, also sauber bewerten zu können und auch mal den einen oder anderen Ratschlag geben zu können, der sich anhand von Zahlen, Daten, Fakten einfach offenbar ergibt.
Und was für eine Form von Arzt sind Sie? Also Internist, Chirurg oder kümmern Sie sich als Kardiologe um Herzensangelegenheiten?
Das war schon immer die Frage, die ich schon im Medizinstudium von meinen Kommilitonen gestellt bekommen habe. Du kommst jetzt aus, du bist sozusagen der Wirtschaftsingenieur, wo willst du denn hingehen? Jetzt hast du ja, studierst du Medizin, was machst du denn für einen Facharzt? Und dann habe ich gesagt, ich will gar kein Facharzt werden, sondern ich will das eben kombinieren mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also mein Ziel ist, die Medizin vorne dran zu setzen und dann die Ökonomie, Informatik und Statistik sozusagen hinten dran. Also ich bin ein klassischer Geisteswissenschaftler, der sich mit der theoretischen Medizin auseinandersetzt und den Bogen zur Praxis durch Methoden aus diesen anderen Bereichen herstellt.
Wie, das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier tot vom Moderationsstuhl sinke, können Sie mir gar nicht helfen oder was?
Ach, ich war lang genug Rettungssanitäter, dafür habe ich am meisten gelernt und habe lange Nachtdienste gemacht und habe natürlich auch meinen praktischen Teil in der Urologie absolviert.
Oh nee, das brauchen wir heute nicht.
Also von daher, ich denke, ich verstehe auch von der praktischen Medizin noch eine ganze Menge, bin aber natürlich nicht im Training, wie das der Arzt jetzt im Krankenhaus permanent tun muss, sondern da muss ich ein bisschen mehr nachdenken. Das sind dann die kleinen Sekunden, die einem da manchmal fehlen, wenn man aktiv wird. Aber an der Universität gibt es sehr, sehr viele theoretische Lehrstühle. Also es gibt ganz, ganz viele Grenzbereiche, die eher im Forschungsteil der Medizin unterwegs sind und eben nicht in der praktischen Medizin. Und ich bin eben ein Forscher.
Ich bin gespannt auf Teil 2 des Personality-Checks hier bei Wirtschaft und Gesellschaft. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bis gleich.
FM Wirtschaft und Gesellschaft. FM Wirtschaft und Gesellschaft. Der Talk mit Hanna Schmidt.
Hallo zur letzten Runde von Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit dem Geschäftsführer des Zentrums für Forschungskoordination und Bildung in Offenbach, Professor Andreas Goldschmidt. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Personality-Checks und da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie folgende Sätze vervollständigen. Arbeit ist für mich
neben Familie und Freunden die Essenz des Lebens, wobei ich nun auch wirklich eine qualitativ sehr hochwertige Arbeit machen darf.
In welcher Gestalt hochwertig?
Ja, also sich mit Menschen, Gesundheit beschäftigen zu können, ist einfach was Besonderes. Und dann auch noch an der Universität, also ich weiß nicht, wie es besser laufen kann.
Mir geht auf die Nerven,
wenn mir zu schwarz-weiß gedacht wird. Also ich liebe es, wenn Leute querdenken, wenn sie nicht sagen, ihr da oben, ihr da unten, sondern ja, sich quer dazu legen und sagen, es könnte auch da ein bisschen was richtig sein und da unten eben auch. Das gefällt mir gut. Ein bisschen in Frage stellen die Sachen und nicht immer sagen, das ist die Antwort, sondern es gibt vielleicht noch eine andere. Und am Ende muss man natürlich zum Ergebnis kommen. Das bedeutet dann eben auch Führung.
Ich finde es prima, dass
Menschen heute so alt werden und oft auch lange gesund sind.
Wie alt würden Sie denn gerne werden?
Ich möchte gerne gesund alt werden. Und da zählt für mich das Numerische eigentlich nicht. Sagen wir mal so als Maßstab, wenn man über 80 wird und dabei weitgehend gesund bleibt, das ist eine tolle Geschichte. Und meine Eltern sind so alt geworden, meine Großeltern auch. Also das finde ich eine wunderbare Geschichte.
Meine größte Fehlentscheidung?
Ja, war, dass ich wegen damals eines Konkurses der Firma meiner Eltern so schnell die Schule verlassen habe und dann einen viel holprigeren Weg gehen musste, bis ich da gelandet bin, wo ich heute bin. Ich habe es da dann mit 43 auch geschafft und war Hochschulprofessor, also im Durchschnitt damals, der berufbaren Wissenschaftler. Aber es war doch ein viel härterer Weg. Vieles war berufsbegleitend, man hat gearbeitet und studiert. Also ich hätte mir ja so um die 30 rum ein etwas ruhigeres Leben mal gönnen können.
Das wäre ganz nett gewesen. Das kann ja jeder. Also wenn Sie nach dem Motto legen, quer denken, dann ist ja wahrscheinlich auch quer einsteigen wahrscheinlich jetzt nicht das Schlechteste.
Ja, genau.
Meine beste Entscheidung?
Ja, war eine Familie zu gründen und Medizin zu studieren, auch wenn es jetzt überrascht in dieser Kombination. Aber Gesundheit ist einfach ein super Forschungsbereich.
Aber Ihre Frau ist nicht auch noch, die haben Sie nicht im Krankenhaus kennengelernt, so typisch.
Doch.
Ist sie Krankenschwester?
Nein, sie ist Ärztin.
Aber die praktiziert im Gegensatz zu Ihnen, oder?
Sie ist praktischer begabt als ich.
Ja, dann können Sie sich doch ergänzen. Sie können darüber nachdenken und sie macht es dann irgendwie.
Ja, genau. So läuft es auch manchmal.
Glaube bedeutet mir?
Persönlich für meinen inneren Frieden sehr, sehr viel. Aber Glaube darf für mich auch nicht dogmatisch sein und von sich behaupten, der einzig Wahre zu sein.
Das heißt, praktizieren Sie den auch, indem Sie irgendwie in die Kirche gehen, zum lieben Gott beten oder?
Ja, mache ich beides gelegentlich, aber ich gehe zum Beispiel nicht nur in die katholische Kirche, ich besuche an Weihnachten auch mal zum Beispiel von der Patentante meines Sohnes die evangelische Kirche, da bin ich nicht dogmatisch und das will ich auch nicht sein. Also bin sozusagen im besten Sinne ökumenisch eingestellt.
Ja, dann hätten Sie ja jetzt auf einen ökumenischen Kirchentag in München sein müssen.
Ja, würde ich auch gerne tun, aber genau zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein großes Mentoring-Programm, also es sind Führungsnachwuchskräfte, die ich jedes Jahr ehrenamtlich mit einigen meiner Kollegen trainiere an 4 bzw. 5 intensiven Wochenenden. Und genau da war das lange vorher geplant, zum selben Zeitpunkt.
Heute werde ich noch?
Ja, Sport machen, lesen, klassische Musik hören und vielleicht abends mit meiner Familie nochmal ausgehen. Wobei es noch nicht gesagt ist, wohin.
Wie ausgehen?
Man wusste genau, dass Sie das jetzt fragen.
Ja,
das
natürlich.
Kann Kino sein, also da gehen wir leider nicht verraten, auch mal ein Hamburger essen, schnell vorher. Oder wir gehen irgendwo schöne Musik hören. Also da gibt es in Frankfurt und Umgebung ja wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Und Sport machen, was machen Sie denn?
Also ich mache so ungefähr eine halbe bis eine Stunde fast täglich. Bodengymnastik, Rückengymnastik, hab unten
Pilates
einen Hund.
Oder was?
Nee, das ist ein sehr eigenes Programm, eher wie die Tibeter, die kennen Sie vielleicht, die man da machen kann. Das sind so Übungen.
Ach so, ja, so Lotus und so und der sterbende Delfin. So.
Also ich verweise da auf die einschlägige Literatur. Ja, und ein bisschen, also zu richtig, ein bisschen Ausdauertraining, das muss sein. Ja, also ohne das bekomme ich einfach Rückenschmerzen oder sonst irgendwelche Wehwehchen und das mag ich nicht. Das ist reiner Egoismus, warum ich das mache.
Ja, wer mag das schon? Die Frau will ja auch keinen jammernden Mann im Bett haben.
Genau.
Heute zu Gast bei Wirtschaft und Gesellschaft, Andreas Goldschmidt. Ganz lieben Dank, dass Sie da waren. War wirklich sehr schön mit Ihnen.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Jetzt erfahren Sie ja erstmal das Neueste aus den MeinFM-Nachrichten und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
MeinFM, Wirtschaft und Gesellschaft. Der